Ganz herzlichen Dank an euch, liebes Musikteam. Musikteam klingt immer so sachlich irgendwie. Sie haben uns angeleitet, vor Gott zu kommen. Danke dafür. Ich möchte heute Morgen über Erfolg predigen. Und ich möchte dich am Anfang fragen, was bedeutet für dich Erfolg? Wenn du so auf dieses Jahr schaust, wir haben jetzt Anfang des Jahres, noch Januar, was muss im Jahr 2020 passieren, damit du sagst, das war ein erfolgreiches Jahr? Was sollen andere über dich denken? Welche Ziele möchtest du verfolgen? Wofür willst du stehen? Du darfst das gerne auch größer denken, also nicht nur für dieses Jahr. Was müsste passieren, damit du am Ende deines Lebens sagst, das war ein erfolgreiches Leben? Ich möchte euch heute Morgen zusprechen, Gott wünscht sich deinen Erfolg. Gottes Ziel ist es, dass du ein erfolgreiches Leben führst. So, jetzt wird der ein oder andere vielleicht schon etwas nervös und fragt sich, okay, wie kriegen wir die von der Bühne, wenn das Ganze hier theologisch eine fragwürdige Richtung einnimmt? Aber ja, Hansi, setz dich schon mal aufrecht in Position. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, weil dann hört ihr wenigstens richtig zu, bis ganz zum Schluss, hoffe ich zumindest. Ich bin gerade dabei, so in den allerletzten Zügen mein neues Buch zu schreiben. Also mein Manuskript habe ich schon abgegeben bei der Lektorin und die Korrekturen kamen zurück und ich arbeite jetzt an den Korrekturen noch. Ich habe 9 Monate ungefähr daran geschrieben. Es steckt viel Herzblut drin, viel Persönliches, viel Arbeit. Wir haben als Familie so manches Opfer gebracht oder ich bin morgens früh aufgestanden, damit ich, bevor alle anderen wach wurden, es noch geschafft habe, weiter daran zu schreiben. Der Verlag hat sich darauf eingelassen, dass es sogar ein Kleingruppenmaterial dazu geben wird, dass man auch als Hauskreis das Buch lesen und in 12 Einheiten miteinander bearbeiten kann. Es wird heißen, kämpfen, feiern und dazwischen das Leben. Und es erscheint im Juni und ich sage euch ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass dieses Buch erfolgreich wird. Zum einen wünsche ich mir, dass dieses Buch zum Segen wird für die, die es lesen. Dass sie Gott näher kommen durch das Buch. Dass sie mit den Kämpfen in ihrem Leben besser umgehen können. Dass sie wissen, wer auf ihrer Seite kämpft. Dass sie gestärkt werden, dass die Beziehung zu Gott vertieft wird. Und auch wenn Kleingruppen miteinander dieses Buch machen, dass sie als Gruppe gestärkt werden und wirklich eine gute und wertvolle Reise miteinander machen können. Ich wünsche mir, dass Gott mit diesem Buch geehrt wird. Aber ganz ehrlich, ich wünsche mir auch so ein kleines Stück vom Kuchen. Also, dass das Buch vielleicht auf irgendwelchen Buchlisten ein bisschen weiter oben mitspielt. Oder dass es in eine zweite Auflage geht. Oder dass vielleicht auch so ein paar Euro in die Kasse gespielt werden mit dem Buch, weil es gut verkauft wird. Oder ich stelle mir vor, dass vielleicht einer zum anderen sagt, dieses Buch hier, Kämpfen, Feiern und dazwischen das Leben, hast du das gelesen? Ist ein super Buch. Also die Autorin hat echt gute Gedanken. Ich kann dir das nur empfehlen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich so ein Dialog kalt lässt. Das würde mich ehren, das würde mich freuen. Ich habe letztens einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich stehe total auf Tests. Irgendwas ausfüllen und am Ende so ein Ergebnis, wo man so richtig schön in so eine Schublade sortiert wurde. Ich finde das super. Und ich habe den Big 5 Persönlichkeitstest gemacht. Und da gibt es ganz viele Fragen. Und ist man introvertiert, extrovertiert, gewissenhaft, stetig, sicherheitsliebend, abenteuerlich, Teamplayer, alles Mögliche wird da abgefragt. Und ein Bereich war auch, wie steht's um Ihren Wunsch nach Lob und Anerkennung? Und ich lese euch vor, bei mir stand, Sie wollen außergewöhnliche Leistungen erbringen und haben ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung. Mit anderen Worten, ich liebe Erfolg. Ich arbeite gerne für Erfolg und dann freue ich mich, wenn sich der Erfolg auch einstellt. Aber wisst ihr was? Ich schäme mich so ein bisschen dafür. Es gibt so Menschen, die können so total in den Hintergrund treten. Und ich finde solche Menschen großartig. Ich bewundere das, wenn man Dinge tun kann, die keiner sieht und die das in einer unendlich großen Treue tun können, die nicht viel um Ehre und Anerkennung geben. Denn das ist so fromm, so christlich. Und ich bin so anders. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich damit nicht alleine bin. Ich glaube, jeder von uns hat diesen Wunsch in uns gesehen zu werden und auf welche Art und Weise ein erfolgreiches Leben zu führen. Ein Leben, was ein Stück Anerkennung bekommt. Und ein Leben, von dem wir denken, dass es einen Wert hat. Soziale Anerkennung ist ein menschliches Grundbedürfnis und wir tun eine ganze Menge dafür, um diese zu erhalten. Und es gibt auch einige Bibelstellen, die mir mit meinem Wunsch nach einem erfolgreichen Leben wirklich in die Karten spielen. Also zum Beispiel ist da Psalm 37, Vers 4. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Oder Psalm 23. Du deckst mir den Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl, du überschüttest mich mit Segen. Jeremia 29, Vers 11. Mein Plan mit euch steht fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie euch erhofft. Das sage ich, der Herr. Das zeigt uns doch was über Gottes Herz. Er möchte, dass es uns gut geht. Er will, dass unser Leben gelingt. Er spricht uns Segen zu. So, spätestens jetzt müsst ihr um Hansi herum aufpassen, dass er nicht gleich aufspringt, weil ich hier Bibelverse so wahllos aus dem Kontext reiße. Ich möchte einen Bibeltext näher mit euch betrachten und möchte der eventuell theologischen Schieflage wieder etwas mehr Richtung geben. Und es ist ein Text, der uns auch etwas über Gottes Herz zeigt und auch etwas über Erfolg. Ich glaube, es ist ein Text über Erfolg, auch wenn man ihn vielleicht unter dem Aspekt gar nicht so oft liest. Es ist Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. So sagt es die Neues Leben Bibel. Und der letzte Vers steht in der Guten Nachricht Bibel so übersetzt: Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Und was immer ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Wir haben vor 3 Jahren einen Nektarinenbaum gepflanzt in unseren Garten. Der blühte so schön im Blumenladen, da mussten wir ihn mitnehmen. Und seit dem ersten Jahr, wo er dann bei uns im Garten stand, hat dieser Baum die Kräuselkrankheit. Das heißt, die Blätter kommen raus und sind so ganz verkräuselt, dann fallen die Blätter alle ab und das trägt auch dazu bei, dass dieser Baum keine Früchte hat. Im ersten Jahr hatte er 5 Nektarinen, im zweiten dann noch eine und die war auch noch schrumpelig. Das ist kein erfolgreicher Baum. Wir hatten keine erfolgreiche Ernte. Und der Baum, der hier in Psalm 1 beschrieben wird, sieht ganz anders aus. Es ist ein Baum, der nah am Wasser steht. Er hat stets frische grüne Blätter und jedes Jahr trägt er reiche Frucht. Also ich glaube, als Baum kann man eigentlich nicht erfolgreicher sein. Und dieser Baum wird verglichen mit einem Menschen, dem einfach immer alles gelingt. Also ich würde sagen, das ist ein Synonym für einen erfolgreichen Menschen. Jetzt beginnt natürlich der Text ein kleines bisschen eher und das ist nicht unwichtig. Es geht ja nicht um irgendeinen Menschen, sondern es geht um einen, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, steht hier. Der sich kein Beispiel nimmt an Sündern oder der sich nicht mit Spöttern abgibt. Eine andere Übersetzung sagt dazu, der sich nicht mit Menschen abgibt, denen nichts heilig ist. Im Gegenteil, es geht um einen Menschen, der gerne den Willen des Herrn tut und der Tag und Nacht die Worte Gottes im Kopf und im Herzen hat. Es gibt noch einen anderen Psalm, der es ähnlich beschreibt. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immergrüne Blätter. Und mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Es geht um die Gottesfürchtigen. Es geht um die, die im Haus des Herrn gepflanzt sind. Und ihr ahnt vielleicht, dass durch diese Grundlage die Definition von Erfolg auch einen etwas anderen Drive bekommen könnte. An ganz vielen Stellen der Bibel teilt Gott sein Herz mit uns darüber, was er für ein sinnvolles Leben hält. Welche Prinzipien wir vor Augen haben sollen, wenn wir unser Leben ausrichten. Zum Beispiel steht da in Micha 6, Vers 8, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Oder Römer 12, Vers 2 sagt, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Was ist ein erfolgreicher Christ? Was bedeutet Erfolg in Gottes Augen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fallen direkt so die richtigen Antworten ein. Also, das ist jemand, der andere Menschen zum Glauben führt zum Beispiel. Das ist ein erfolgreicher Christ. Oder das ist jemand, der nicht viel darum gibt, was der Welt wichtig ist. Ein erfolgreicher Christ ist jemand, der viel geistliche Frucht bringt. Also, das sind Sachen wie Freundlichkeit, Demut, Enthaltsamkeit, Geduld, Liebe. Es ist vielleicht sogar jemand, der sein normales Leben aufgibt und als Missionar in fremde Länder geht oder sonst irgendwie eine besondere Position in Gottes Reich einnimmt. Das ist ein erfolgreicher Christ. Aber wenn ich mich dann so umschaue unter den Christen, dann würde das ja bedeuten, es gibt da die weniger erfolgreichen Christen und die mehr erfolgreichen Christen. Denn nicht alle bekehren viele, nicht alle geben ihre weltlichen Jobs auf, nicht alle benehmen sich vorbildlich, sind wir mal ehrlich. Ist das aber der Maßstab, den Gott an uns anlegt? Ich glaube ja und nein. Und ich möchte mal eine These aufstellen. Je mehr wir unseren Erfolg oder je mehr wir starre beziehungsweise unterschiedliche Vorstellungen von unserem Erfolg und Erfolg in Gottes Augen haben, desto mehr werden wir ein Doppelleben führen. Ich will euch erklären, was ich damit meine. Wenn ich denke, dass einem Christen nicht wichtig sein darf, Karriere zu machen, und jetzt bist du Christ und du steigst auf der Karriereleiter gerade nach oben, dann gerätst du in einen Konflikt. Weil das darf ja irgendwie nicht sein. Das passt nicht zu Gottes Blick. Oder wenn ich denke, dass ich keinen Wert auf Ansehen legen darf, aber vom Typ her eher ein leistungsorientierter Mensch bin oder die Liebessprache von Lob und Anerkennung spreche, dann werde ich mich selbst dafür verurteilen, weil dann werde ich denken, dass das nicht in Ordnung ist. Und wenn ich glaube, dass die Statistik meiner Bekehrung stimmen muss, aber ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass ich vielleicht schon jemals jemanden zum Glauben geführt habe, dann werde ich mich selbst verurteilen. Ich werde Schuldgefühle entwickeln, weil ich bin ja erfolglos als Christ. Was ist Erfolg in Gottes Augen? Die Bibelstellen oben, die sagen Dinge wie an das Recht halten, liebevoll und barmherzig miteinander umgehen, demütig vor Gott unser Leben führen, sich an dem orientieren, was Gott freut. Das sind so Früchte, die kann man sehen, wenn jemand so ist. Und die anderen Bibelstellen, zum Beispiel der Psalm, die sprechen auch von Früchten, von Erfolg, den andere sehen können, aber sie fangen eher an. Sie sprechen von dem Baum, der am Wasser gepflanzt ist, im Haus des Herrn. dem Baum, der starke Wurzeln hat, der feststeht. Und ich glaube, dass wir einen Denkfehler haben in unserer Bewertung von Erfolg. Wir schauen zu sehr auf die Früchte und zu wenig auf die Wurzeln. Oder wir schauen zu früh auf die Früchte und zu spät auf die Wurzeln. Wenn ich nochmal zu unserem Nektarinenbaum komme. Ich habe im Frühjahr gemerkt, dass die Blätter schon wieder kräuselig rauskamen. Und dann habe ich alle Blätter abgezupft. Und dann habe ich zugesehen, dass von diesen mickrigen 5 Früchten, dass da bloß keiner dran geht, in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch schön werden. Aber das war viel zu spät. Später hat mir jemand gesagt, ich hätte mich im Herbst davor schon um den Baum kümmern müssen, schon vor dem Winter, weil die Krankheit in den Wurzeln steckt. Und ich hätte im Herbst mich schon um die Wurzeln kümmern müssen. Und dann hätte ich im Frühjahr nichts mehr machen müssen. Dann wären die Früchte von ganz alleine gekommen. Ich glaube, wir schauen oft viel zu verkrampft und auch viel zu früh auf unsere Früchte. Kann Gott sehen, dass ich ein guter Christ bin? Kann ich es selbst an meinen Taten ablesen und vielleicht auch noch andere? Können Sie sehen, dass ich ein erfolgreicher Christ bin? Aber wir müssen uns so viel mehr um unsere Wurzeln kümmern. Und das geschieht unter der Erde. Sind meine Wurzeln gesund? Sind sie stark? Werde ich durch sie mit all dem versorgt, was ich brauche? Lass mal folgende Fragen auf dich wirken. Liebst du Jesus? Bist du fest in ihm verwurzelt? Verbringst du Zeit mit ihm, weil er das Wichtigste ist, was du in deinem Leben kennst? Hast du verstanden, und mit verstanden meine ich, hat es dich wirklich ergriffen, welches Vorrecht du hast, dass du den König der Welt deinen Vater nennen darfst? Lobst du Gott für das, wer er ist und wer du in ihm bist? Feierst du die Vergebung deiner Schuld, weil sie das ist, was dein Leben rettet? Vertraust du seiner Weisheit? Ist Gott ein Ort, wo du mit deinen Gedanken, deinen Bitten und deinen Anliegen hinkommst? Ein Ort des Friedens und der Zuflucht für dich? Kennst du sein Wort? Liebst du sein Wort? Ist es das, woraus du Kraft schöpfst und Weisheit für dein Leben? Betest du darum, dass du wächst? Dass du dich veränderst, dass Gott dich verändern darf? Hältst du dich ihm hin? Fragst du danach, was auf seinem Herzen ist? Was ihn bewegt? Teilst du sein Herz und seine Wurzeln, seine Werte? Ich glaube, dass ein erfolgreicher Christ einer ist, der tiefe Wurzeln in Christus hat. Und wie bei jedem gesunden Baum, werden wir dann zur richtigen Zeit Früchte tragen. Und die werden von, ich sag's mal so flapsig, von ganz alleine wachsen. Es werden die Früchte wachsen, die für den jeweiligen Baum vorgesehen sind. Das ist die natürliche Folge von gesunden Wurzeln. Tiefe Wurzeln in Christus bleiben nicht folgenlos. Und ein in Christus verwurzelter Mensch wird ein erfolgreicher Mensch sein, weil er Frucht tragen wird. Aber unsere Aufgabe ist es, weniger auf unsere Früchte zu schauen und Feste zu pressen, sondern auf unsere Wurzeln zu schauen, sie in Jesus zu vertiefen, in ihn hineinzuwachsen und unsere Nahrung und unsere Werte bei ihm zu holen. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, habe ich am Anfang vorgelesen. Aber je tiefer deine Wurzeln in Christus sind, desto mehr werden sich wahrscheinlich auch deine Wünsche verändern. Ich möchte noch eine zweite These aufstellen. Ich glaube, dass wir manchmal Angst davor haben, dass Gottes Definition von Erfolg uns schadet. Und dass Gottes Definition von Erfolg geringer zu schätzen ist als die, die wir von Erfolg vielleicht gerne selber hätten. Also vielleicht hast du ja eben gedacht, ja, es mag ja sein, dass ich freundlicher und geduldiger und ehrlicher werde, wenn ich mich tiefer in Christus verwurzle. Aber als ich an Erfolg gedacht habe, da habe ich an ganz andere Sachen gedacht. Also da dachte ich mehr so an einflussreicher werden oder mehr Geld haben oder angesehener. Und damit kann ich ja doch noch lange nicht rechnen, wenn ich mich tiefer in Christus verwurzle. Also bekomme ich ja immer noch nicht das, was ich mir wünsche, wenn ich mir ein erfolgreiches Leben wünsche. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, was mich sehr aufgerüttelt hat. Es ist hier und da theologisch grenzwertig, das gebe ich zu. Und trotzdem finde ich den Grundgedanken sehr gut. Es ist das Buch Der Kreiszieher von Mark Batterson. Er schreibt viel über das Thema Gebet und auch viel über das Thema Erfolg. Und zwei Zitate möchte ich euch vorlesen. Ein wirksames Gebet beginnt damit, herauszufinden, was Gott will und was er vorherbestimmt hat. Solange sein souveräner Wille nicht unser geheiligter Wunsch ist, bleibt unser Gebetsleben von seiner Kraftquelle abgeschnitten. Und ein zweiter Punkt oder eine zweite Stelle. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der nicht erfolgreich sein will. Aber nur wenige Menschen haben für sich durchbuchstabiert, was Erfolg eigentlich bedeutet. Wir übernehmen das, was in unserer Familie oder Kultur vermittelt wurde. Aber wenn wir Erfolg nie für uns selbst definieren, können wir nicht wirklich wissen, ob wir ihn erzielt haben. Dann kann es sein, dass wir unsere Ziele verwirklichen, nur um zu erkennen, dass wir diese Ziele gar nicht hätten haben sollen. Ich habe euch am Anfang davon erzählt, dass ich mir wünsche, dass mein Buch ein erfolgreiches Buch wird. Dass ich mir gute Verkaufszahlen wünsche und dass ich mich freuen würde über Lob und über Veränderung im Leben von Menschen. Und das sind sicher keine schlechten Dinge. Und das ist alles Erfolg, wie die Welt ihn für ein gutes Buch definieren würde. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe Gott gar nicht gefragt, wie er Erfolg von diesem Buch definieren würde. Vielleicht sagt er, weißt du, für mich war das Buch erfolgreich, wenn du beim Schreiben was gelernt hast. Das reicht mir. Oder Gott sagt, weißt du, das wird nicht so gut ankommen, das Buch. Aber Erfolg heißt für mich, dass du lernst, mit Kritik umzugehen. Das ist nicht die Vorstellung von Erfolg, die ich habe. Aber wer weiß, vielleicht ist es die Vorstellung von Erfolg, die Gott hat. Und ich merke, dass mir das gelegentlich richtig Angst macht. Dass Gottes Ziele mit meinem Leben nicht meinen entsprechen könnten. Und dass Erfolg in seinen Augen nicht dem entspricht, wie ich mir Erfolg wünsche. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe oft Angst, dass mir was vorenthalten bleibt. Vielleicht sagt Gott auch, das wird ein Bestseller und damit finanzierst du den Gemeindebau. Who knows? Ja? Betet gerne dafür im Gebetsraum. Aber ich möchte lernen, dass ich Erfolg mit Gottes Augen definiere. Und dass ich mich mit dem zufrieden gebe, was Gott sagt, was er an Erfolg in meinem Leben hervorbringen will. Ich möchte euch noch etwas ganz Persönliches erzählen, was mir zu Beginn dieses Jahres passiert ist. Zu Beginn dieses Jahres war ich in einer Lobpreiszeit und da kam jemand auf mich zu, den ich nicht kannte und der sagte, ich habe den Eindruck, dass ich für dich beten soll. Und er hat das sehr nett gemacht und auch, was kann ja sehr übergriffig sein, also sehr vorsichtig und er hat für mich gebetet. Und dann sagt er, Gott hat mir gerade zwei Bilder für dich geschenkt. Okay, dachte ich, bin ich nicht so vertraut mit, aber gut, das höre ich mir mal an. Er sagte auch, prüf das für dich. Und er fing an zu erzählen und sagte, ich sehe so ein Stück Land und da ist ein Zaun drumherum. Und dann dachte ich, ja, und jetzt sagt er, und Gott will den Zaun wegnehmen, weil du dich selber begrenzt. Dann sagt er, ja, und in diesem Stück Land mit dem Zaun, da ist so ein Blumenbeet oder so ein Gemüsebeet. Und da ist was gepflanzt, kleine Pflänzchen. Und dann dachte ich, ach so, und jetzt sagt er, die Pflanzen wachsen und werden riesig und sprengen dieses Beet und die ganze Welt kann im Schatten dieser Pflanzen. Ja, sagt er, und die Pflanzen, die bleiben auch ganz klein. Aber unter der Erde sind saftige, gesunde Knollen. Und du versorgst dieses Beet. Ich dachte so, ja, war fertig. Und dann sagte er, ich sehe noch ein zweites Bild. Ich sehe dich auf einer Wippe sitzen. Du sitzt auf der einen Seite und die andere Seite ist unbesetzt. Und du sitzt dort und wartest. Und ich dachte schon wieder, ja, und jetzt kommt einer und dann wippen wir los und das ergibt eine Power und da startet was. Und er sagte, da liegt ein ganz tiefer Frieden in dem Warten. Und du sitzt einfach da und wartest voller Frieden. Und dann drehte er sich rum und ging weg. Und ich stand da und dachte so, Gott, das ist ja das Buch, das Jahr, in dem mein Buch erscheint. Können die Knollen nicht irgendwie über der Erde oder Bäume oder so? Und dann, diese Lobpreiszeit ging weiter und ich habe dieses Bild vor Gott bewegt in meinem Herzen und habe gebetet und gesagt, Gott, zeig mir, was du mir damit sagen willst. Und Gott hat zu mir gesprochen und hat mir tatsächlich diesen Frieden geschenkt, den mir dieser Mann in dem Bild mit der Wippe gezeigt hat. Er sagte, ich habe dir was anvertraut, dieses Beet, und das ist gut. Und der Zaun drumherum ist der Schutz für dein Beet. Und du bist dazu berufen, dieses Beet zu pflegen. Und die Knollen unter der Erde, sie sind gesund. Sie wachsen unter der Erde, ja. Aber sie sind saftig und sie sind gesund. Und mir wurde klar, dass ich mich nicht stressen muss mit den Maßstäben dieser Welt und wie sie Erfolg und Leistung und Geschwindigkeit oder Effizienz definieren, sondern ich darf im Frieden darauf warten, was Gott tut zu seiner Zeit, wenn er oder wer auch immer auf die andere Seite der Wippe steigt. Und mir geht das schnell, wenn ich sehe, wenn andere erfolgreich sind, wenn jetzt Kolleginnen Bücher rausbringen und ich sehe, wie die sich toll verkaufen oder auch ganz andere Sachen, Redner, die große Konferenzhallen füllen oder Menschen, die ihre Vorsätze gut umsetzen oder tolle Mütter, die alles so geregelt kriegen oder super Hausfrauen oder was auch immer, wie stark mich das oft unter Druck setzt. Ich müsste auch so sein und das müsste ich auch zu meinen Zielen machen und ich muss das auch erreichen. Und dann erinnere ich mich daran, dass Gott mir mein Beet anvertraut hat und dass ich mich darum kümmern darf und dass ich mich mit dieser Pflege meines Beetes Gott anvertrauen darf und dass ich Frieden darüber haben darf, dass er in meinem Leben anstoßen wird, was er will, zu der Zeit, wann er es will, was auch immer das bedeutet. Und ich habe am Anfang erklärt, dass wir uns alle Erfolg wünschen und dass wir auf Anerkennung ausgelegt sind und dass sogar unser Körper die Erfahrung von Anerkennung mit der Ausschüttung von Glückshormonen belohnt. Aber stellt euch mal vor, wenn wir unseren Blick neu ausrichten, wenn es uns nicht mehr um die Anerkennung und den Erfolg in dieser Welt geht, sondern wenn wir wegschauen von dem Schulterklopfen von anderen Menschen, dem Applaus, der Ehre, den Likes bei Instagram. All das ist schön, aber wie viel mehr ist es wert, wenn ich das von Gott bekomme? Warum sind gottesfürchtige Menschen erfolgreiche Menschen? Weil sie einen unantastbaren Wert und bedingungslosen Wert in Gott finden. Das ist Anerkennung und Erfolg, den euch niemand nehmen kann. Denn sind wir doch mal ehrlich, wie schnell können auch die erfolgreichsten Menschen in dieser Welt abstürzen? All das ist so kurzlebig. Aber Menschen, die ihren Erfolg bei Gott suchen, die führen ein Leben, das einen Erfolg verzeichnen lässt, den sich wahrscheinlich, den man hier mit menschlichen Maßstäben nicht messen kann. Aber der nach himmlischen Maßstäben Ewigkeitswert hat. Erfolg, der niemals vergeht. Und mir ist noch etwas klar geworden. Gott hat mir etwas anvertraut und er hat mir damit Verantwortung übertragen. Und dabei kommt es viel weniger darauf an, was Gott mir anvertraut hat, wie groß und spektakulär das ist, was in meinem Beet wächst, sondern es kommt viel mehr darauf an, wie treu ich in der Pflege bin. Vielleicht haderst du mit dem Platz, den Gott dir anvertraut hat. Du hast dir das ganz anders vorgestellt. Du fühlst dich gefangen in den Umständen und du würdest es dir wünschen, dass es größer ist, was du tun kannst. Oder vielleicht auch kleiner, vielleicht schöner, einfacher, spektakulärer, erfolgversprechender. Und das ist so verständlich aus menschlicher Sicht. Aber mir fiel das Gleichnis ein von den anvertrauten Funden in Matthäus 25. Und diese beiden ersten Diener, die haben sich um das gesorgt, was ihr Herr ihnen anvertraut hat. Und der Herr kommt zurück und sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Stell dir vor, wenn Gott das am Ende deines Lebens über dein Leben sagt, am Ende dieses Jahres über dieses Jahr sagt, gut gemacht, mein treuer und guter Diener. Die Diener haben für das gesorgt, was ihnen anvertraut wurde. Sie haben das getan, was in ihrer Macht stand. Und sie haben die Anerkennung ihres Herrn dafür erhalten. Und das ist am Ende so viel kostbarer als jeder Applaus, den die Welt uns gibt. Und das heißt übrigens ja auch nicht, dass wir in dieser Welt keinen Erfolg haben dürfen. Aber ich habe so überlegt, wenn Gott mir mein kleines Beet, und das ist für mich synonym auch mit meinem Umfeld, in das er mich gestellt hat, und das sind Nachbarschaften und Kindergartenmammis und so. Was passiert, wenn ich mich darum nicht kümmere? Was hat meine Nachbarin davon, wenn ich die größten Hallen Deutschlands als Referentin füllen würde, aber ich übersehe sie in ihrer Not und in ihrer Einsamkeit? Oder was haben die Kinder davon, meine Kinder, wenn ich das erfolgreichste Buch aller Zeiten schreibe, aber kein Ohr für sie habe und mich nicht ihrer annehme? Das ist das Beet, das Gott mir anvertraut hat und die Wurzeln, die so oft im Dunkeln unter der Erde wachsen. Aber ich möchte lernen, meinen Erfolg mit Gottes Augen zu definieren. Und ich habe vor längerer Zeit dafür gebetet, dass Gott mir zeigt, was er für Erfolg in meinem Leben hält und wie ich das definieren kann. Und da sind drei Sätze für mich bei rausgekommen und ich möchte euch einladen, dass ihr euch auch mal mit Gott hinsetzt im Gebet und sagt, zeig mir, wie du mich auch begabt hast und was du in mein Leben hineingelegt hast und was du dort wachsen lassen willst. Bei mir sind folgende drei Sachen rausgekommen, einfach nur als Beispiel. Das eine ist, ich möchte Jesus folgen. Das klingt total lahm irgendwie, aber ich merke, dass ich Jesus ganz oft vorauseile und dass ich Ideen habe, wie das alles funktioniert und ich möchte Jesus folgen. Und wenn ich das tue, dann bedeutet das für mich Erfolg, wenn er der Chef meines Lebens sein darf. Und ich möchte, dass die Menschen, die mich am besten kennen, mich am meisten respektieren. Das ist was ganz anderes, als wenn ich auf einer Bühne stehe und Leute irgendwie mit einer gewissen Distanz mir zuhören und vielleicht meine Reden toll finden. Die Menschen, die mich am meisten kennen, die mich ungeschminkt kennen, die mich morgens kennen, die mich mit schlechter Laune kennen, die mich müde kennen, die mich krank kennen. Wenn das die Menschen sind, die mich am meisten respektieren, weil sie wirklich mein Herz kennen. Das bedeutet für mich Erfolg. Und ich möchte Gottes Sprachrohr sein. Gott hat mich mit Sprache begabt und ich möchte das in seinen Dienst stellen, so wie er es braucht, dass er eine Stimme bekommt hier in dieser Welt und dass ich den Mut aufbringe oder mir den Mut schenken lasse, dass er meine Worte benutzen darf, um in dieses Leben hineinzusprechen. Wenn er das tut und wenn meine Worte dafür gebraucht werden, dann soll das Erfolg sein in meinem Leben. Und vielleicht ist euch dabei was aufgefallen. Diese drei Dinge kann ich ganz unabhängig davon tun, ob ich einen erfolgreichen Bestseller oder einen Ladenhüter schreibe. Weil das eher Dinge sind, die sich um die Wurzeln kümmern, als um die Früchte. Ich kann das als Hausfrau und Mutter leben, aber auch als Chef oder Buchhalter. Das ist von den Umständen fast egal. Ich kann das im Blick behalten, wenn ich krank bin oder gesund, wenn ich arm bin oder reich, wenn ich jung bin oder alt. Davon ist es gar nicht abhängig. Es geht um die Wurzeln, die Ausrichtung, der richtige Nährboden. Und dann werden die Früchte kommen, in dem Umfeld, in das Gott mich hineingestellt hat, zu der Zeit, wie Gott es vorgesehen hat. Und ich wünsche mir, dass ich auf mein Leben schauen kann und Gott mit mir auf mein Leben schaut und er mir zusprechen kann, meine treue Dienerin. Ich liebe dich von Herzen für dein Wesen und ich danke dir, dass du treu verwaltet hast, was ich dir anvertraut habe. Und ich möchte, dass dieses Lob den Erfolg meines Lebens definiert. Und ich möchte euch zum Ende herausfordern, dass ihr noch einmal hinterfragt, wie ihr den Erfolg eures Lebens definiert. Diese Antworten, die ihr vielleicht am Anfang der Predigt gegeben habt, was ist Erfolg für euch? Vielleicht lasst ihr folgende Fragen jetzt im Lobpreisteil nochmal auf euch wirken. Trennst du Erfolg in Gottes Augen und Erfolg in deinen Augen? Kannst du glauben, dass Gott es uneingeschränkt gut mit dir meint? Bist du dir bewusst, dass die Liebe Gottes unabhängig von deinen Taten für dich da ist? Schaust du zu sehr auf die Früchte, aber übersiehst, dass es an den Wurzeln krankt? Hast du deine Wurzeln tief in Jesus geschlagen und erlaubst du, dass dies deine Werte und dein Denken verändert? Kannst du glauben, dass der Erfolg, den Gott sich für dein Leben wünscht, reicht? Oder glaubst du, dass du dann am Ende zu wenig erreicht hast? Strebst du den Applaus von Menschen an oder die Anerkennung Gottes? Und verwaltest du treu, was Gott dir anvertraut hat? Und bist du damit zufrieden? Ich wünsche euch, dass ihr euch auf eure Wurzeln konzentriert, auf Jesus, darauf, dass eure Wurzeln gesund und stark in Jesus wachsen. Und ich bete darum, dass er euch einen tiefen Frieden darüber schenkt, dass er euch all das geben wird, was in seinen Augen Erfolg für euer Leben bedeutet. Und dass es euch an nichts mangeln wird. Amen.